Es war so ein großer Yachthafen oder von einer Reederei, welcher gebrannt hat. Der war vielleicht 10 Kilometer von uns entfernt. Und dann sind die so dort durchgefahren. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so die Hauptstraße in die Hölle, so der Highway to Hell. Und das war definitiv so.
Hast du Sachen erlebt jetzt in diesem Einsatz, wo du sagst, das ist nicht logisch oder da ist höhere Macht im Spiel?
Also das ist etwas, was ich festgestellt habe, auch brauchst du eine Feuerwehr, die haben einen riesen Überlebenswillen. Und wenn man sich vorstellt, kommen sicher später noch darauf zurück, die zweite Beibrettung nach über 106 Stunden, ja, wenn man sich vorstellt, du bist 100 Stunden irgendwo eingesperrt und weiss nicht, überlebe ich das oder nicht und du gibst nicht auf, das ist schon sehr eindrücklich. Ja.
Herzlich willkommen zum Podcast der Schweizer Armee. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Heute habe ich einen Held zu Gast. Und ich weiß, dass der 38-Jährige diese Bezeichnung selber für sich nicht gebraucht. Aber ich darf es sagen. Herzlich willkommen, Major Christoph Scholl.
Danke.
2023 war ein ganz besonderes Jahr für dich, du als Rettungsoffizier. Was war so besonders?
Vielen Dank für die Einladung. Das ist so, im Februar gab es das riesige, schwere Erdbeben in der Südtürkei, wo eigentlich für uns, für die Rettungskette Schweiz, vom einen Moment auf den anderen alles anders wurde und wir in den Einsatz gingen in die Türkei, um die Verschütteten zu retten. Ja.
Du bist Teil der Rettungskette. Erklär uns vielleicht mal, was ist die Rettungskette?
Die Rettungskette Schweiz ist ein Einsatzmittel des Schweizerischen Korps für die humanitäre Hilfe, des SKH. Das SKH gehört zum EDA, also zum Eidgenössischen Departement für Auswärtiges und kommt nach Erdbeben im Ausland zum Einsatz. Grundsätzlich geht es darum, die verschütteten Personen zu orten, zu retten und die medizinische Erstversorgung sicherzustellen.
Ja, und wie wird man Mitglied von dieser Rettungskette? Du bist ja nicht Berufsoffizier.
Genau, das ist richtig. Ich bin nicht Berufsoffizier, ich bin stolzer Milizoffizier der Rettungstruppen. Ich habe meine Rettungs-RS gemacht 2005 in Wangen an der Aare und dann die klassische Offiziersausbildung bis zum Kompaniekommandant und habe mich, ich glaube, es war im Jahr 2010, beworben, um Mitglied zu werden in der Fachgruppe Rettung in der Rettungskette und wurde dann aufgenommen und auch ausgebildet.
Und welche Einsätze hattest du schon?
Ich war 2019 in Albanien nach dem Erdbeben in einem Soforteinsatzteam. Dort ging es aber nicht darum, Verschüttete zu suchen und zu retten, sondern die Gebäude, welche beschädigt sind, aber noch stehen, zu beurteilen, ob die Personen dort weiterhin darin leben können oder nicht. Und jetzt im Frühjahr 23, im Februar 23, dieser grosse Einsatz mit der ganzen Rettungskette Schweiz.
Und wie stelle ich mir jetzt das so vor? Also bin ich jetzt Mitglied dieser Rettungskette. Wie läuft jetzt das ab, wenn so ein Einsatz passiert?
Grundsätzlich muss ich ein bisschen weiter vorne anfangen. Wir sind in der Fachgruppe Rettung, rund 90 Personen. Der grösste Teil davon ist von der Armee gestellt. Also sind die Durchdienersoldaten, die Berufsoffiziere, Berufsunteroffiziere und auch ein Teil aus der Miliz. Alles freiwillig, selbstverständlich. Jedes Jahr betreiben wir Ausbildung zwischen 2 und 5 Tagen und stellen eigentlich so die Einsatzbereitschaft sicher. Für das haben wir ein komplettes Impfprogramm abgeschlossen. So wie auch eine Heimfassung, also unser Material, unser persönliches Material ist immer einsatzbereit. Wie war es beim Erdbeben in der Türkei? Es war am Montag früh, etwa um 5 Uhr, 5.15 Uhr, als ich eine SMS erhalten habe vom Lehrverband Genie Rettung, welcher den Picket-Dienst sicherstellt für uns. Und es war auch so, dass ich in dieser Woche gerade Picket hatte als Chef Operationen und Angehöriger des Vorausdetachements. Und so kam dann kurz danach der Anruf von Zuchwil, wo es hieß, ja, wir orientieren dich, es gab ein schweres Erdbeben in der Türkei und heute Morgen wird eine Einsatzleitung einberufen, damit überprüft werden kann, können wir einsetzen, ja, nein, und halte dich bereit. So ist es gegangen. Ich bin dann ins Büro gegangen. Ich hatte damals noch einen kurzen Arbeitsweg. Habe dort mich mal darauf eingestellt, was wäre, wenn. Habe auch meine Ausrüstung überprüft, mein Umfeld, ein wenig vororientiert, nicht alle, es war doch 5:45 am Morgen, war noch etwas früh, ein paar wenige. Und ungefähr um 9:30 Uhr kam dann der definitive Anruf mit dem Aufgebot, wo es hieß, okay, die Rettungskette wird eingesetzt, du bist stellvertretender Chef Operationen, du bist im Vorausdatenschement und musst um 1:30 in Kloten auf dem Einrückungsstandort sein. Und dann ging es los.
Also 7 Stunden Vorlaufzeit?
Ja, Maximum, ja.
Und wie ist jetzt das vereinbar? Also vielleicht, wo wir dann wirklich auf die Türkei kommen, aber wie ist das vereinbar mit dem Beruf, mit der Familie? Also ich stelle mir das noch schwierig vor.
Es ist ein wenig wie bei der Feuerwehr. Grundsätzlich, also der Arbeitgeber muss sein Einverständnis geben, auch, also schon wenn man sich meldet. Das ist ganz wichtig. Man geht von einer maximalen Einsatzdauer von 10 Tagen aus. In diesen 10 Tagen ist man weg. Man kann nicht einfach dann am Abend schnell nach Hause kommen. Das ist logischerweise nicht möglich. Das Umfeld auch, also sei es die Partnerinnen, Partner, Familien, Freunde, Vereine, je nachdem. Ich hatte auch noch eine Generalversammlung vor mir als Vereinspräsident, welche ich dann delegiert habe, meinem STV. Und die müssen orientiert sein. Und bei mir ist das zum Glück der Fall, dass das Umfeld hinter mir steht. Sie wissen, dass das mein Herzblut ist, meine Leidenschaft. Und durch das hatte ich eigentlich bis jetzt nie Probleme, diese Einsätze oder auch diese Ausbildungen machen zu können. Aber man muss schon sehr flexibel sein, ja.
Und jetzt um 2 Uhr ungefähr seid ihr abgeflogen. Was habt ihr vorgefunden in der Türkei?
Also ich war im Vorausdetachement, das sind 7 Personen. Wir haben eigentlich verschiedene Aufträge. Einerseits ist es, die Erkundungen durchzuführen. Also wo haben wir lohnenswerte Ziele, nennen wir diese. Also wo hat das Gebäude, wo wir einsetzen wollen. Dann brauchen wir eine Base of Operation, also unser Camp, unser Wohnraum. Wir können ja nicht irgendwo in ein Hotel oder so gehen. Das müssen wir machen. Und der Hauptauftrag ist eigentlich, das Sicherstellen der Staffel zu managen. Wir sind etwa um 16 Uhr sind wir dann losgefahren mit dem Lufttransportdienst des Bundes, also mit dem Bundesratschat, direkt in die Türkei nach Adana. Adana ist ungefähr 190 Kilometer vom Einsatzraum entfernt gewesen. Ist klar, der Flughafen vor Ort war natürlich auch stark betroffen. Wir kamen als erstes Team an in Adana, also als erstes internationales Team, und haben uns dort auch abgesprochen mit unseren Partnern. Wir hatten auch schon 3 Offiziere von der Schweiz, welche bereits vor Ort waren, aufgrund von einer Weiterbildung, welche sie gehabt hätten. Ja, dann haben wir ein Taxi genommen, sind da rund 3-4 Stunden Richtung Hatay, also in die Stadt, Hatay ist die Provinz, in die Stadt Antakya gefahren. Und etwa so auf der Hälfte der Fahrt hat man so die ersten Schadensbilder gesehen. Es war mitten in der Nacht, also stockdunkel. Es war sehr kalt, es hat teilweise auch geregnet und geschneit. Und ich habe noch so ein Bild von mir, das kam auch in den Medien, so dieser... Es war so ein großer Yachthafen oder von einer Reederei, welcher gebrannt hat. Der war vielleicht 10 Kilometer von uns entfernt. Und dann sind die so dort durchgefahren. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich so die Hauptstraße in die Hölle, so der Highway to Hell. Und das war definitiv so, ja.
Und also jetzt eben dort, hast du dir das vorgestellt, so wie es dann war, oder hat das deine Vorstellungen übertroffen?
Nein, ich habe mir das schon in diese Richtung vorgestellt. Also ich habe auch meine Nachrichtenbeschaffung gemacht. Also einerseits die Online-Medien hatten durch den Tag durch auch schon berichtet. Twitter oder heute X, wie es heisst, ist auch sehr ein gutes Mittel, wo man schon so bereits ein paar Bilder sehen kann. Von der Stärke her und von der Intensität her war für mich klar, dass es ein sehr starkes Erdbeben sein musste. Wenn man dann vor Ort ist und es wirklich 1:1 sieht, ist es schon noch einmal was anderes. Vielleicht für die Zuhörer einfach so zum Vorstellen, die Größe der Schweiz war plus minus komplett zerstört. Also von Genf bis Zürich steht kein Haus mehr. Das war so das die Größe, dass man sich das so einigermaßen vorstellen kann. Die Häuser waren sehr, sehr stark beschädigt. Also wirklich, ich sage immer, das letzte Haus, das stand, war der Flughafen Kloten für mich und das erste auch wieder der Flughafen Kloten. Und zwischendrin war wirklich alles zerstört.
Was geht da in einem vor, wenn man das sieht?
Ist noch schwierig zu beschreiben. Man hat Respekt vor der Aufgabe, also schon im Flug in die Türkei war ich sehr konzentriert. Es ist auch so, dass ich Flugangst habe, man glaubt es kaum, aber ich fliege nicht wirklich gerne. Aber dieses Mal war es einfacher, weil das Nichtwissen, was auf einem zukommt, in den nächsten Tagen hat überwogen. Man ist sehr fokussiert. Ich wusste von Anfang an, dass ich diese Aufgabe erfüllen kann. Ich bin sehr gut ausgebildet worden, unter anderem von der Schweizer Armee. Und dann habe ich auch meine Checklisten, meine Reglemente, wo ich nachlesen kann, was ich machen muss. Aber es ist sehr ein spezielles Gefühl, vielleicht so wie vor dem ersten Schultag. So ähnlich, man weiß nicht, was kommt jetzt. Und am Schluss, am Ende, für uns ist klar, das Wichtigste ist, wir wollen Leben retten und Leid lindern. Und das muss dann einfach immer im Vordergrund stehen. Aber wenn man dann vor Ort ist, in einem fremden Land, mitten in der Nacht, welches wirklich sehr, sehr stark beschädigt ist, ist sehr speziell. Ja. Aber ich hatte nie wirklich Angst. Ich hatte Respekt, insbesondere von den Nachbeben. Aber auch dort weiß man, wie man sich verhalten muss, wo man hinstehen muss. Und ich war ja nicht alleine. Wir waren für die Erkundung zu dritt unterwegs. Einer davon, Urs, ein sehr erfahrener Corps-Mitglied von uns. Und das beruhigt dann schon auch noch. Aber ja, es ist halt anders als bei den Übungen. Ja. Wir üben das immer und wir üben das gut und regelmäßig. Aber die Übung ist dann vielleicht so nach 8 Stunden mal fertig. Und dort geht es dann halt länger. Und es geht um Leben und Tod. Ja.
Du hast gesagt, es sah aus wie fast in der Hölle. Ich denke, wir lassen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mal einen Blick werfen auf einige Bilder, die du uns mitgebracht hast. Das Erdbeben geschah ja in der Nacht. Welchen Einfluss hatte das auf die Situation?
Sehr einen großen Einfluss. Dadurch, dass Beben in der Nacht war, konnten wir davon ausgehen, dass der größte Teil von den betroffenen Personen am Schlafen war. Also sie waren in den Schlafzimmern, in den Kinderzimmern. Sprich, ich sage zum Beispiel ein Kino oder ein Einkaufszentrum ist jetzt nicht die erste Priorität, welche wir einsetzen würden, sondern unser Fokus war klar auf die grossen Wohnhäuser, sei das Überbauungen, Wohnblöcke, Einfamilienhäuser etc. Weil man, wie gesagt, davon ausgeht, dass die sind alle am Schlafen. Und das hat es sicher vereinfacht für die Erkundung, ja, definitiv.
Ja. Wie sieht auch von den Personenanzahl her? Ich denke, das hat ja viel mehr Verschüttete, wenn es in der Nacht geschieht, als am Tag.
Absolut, ja. Das ist so, auf den Straßen, jetzt in der ersten Nacht, als wir am Erkunden waren, im Vorausdetachement, haben wir nicht sehr viele Zivilbevölkerung angetroffen, ein paar wenige. Es hatte etwas Feuerwehr auch dort, ein bisschen Zivilschutz. Aber es war schon noch ein spezielles Gefühl. Man wusste, hier, wo ich jetzt durchgehe, die Wohnhäuser links und rechts, die sind alles voll Personen, welche vermisst oder verschüttet sind. Ja. Das ist so.
Ihr wart die Ersten vor Ort, also die Schweiz war die erste Nation vor Ort. Wie war das für euch? Du hast jetzt gesagt, es gab nicht so viele Leute, aber wie haben die Leute reagiert, als ihr da wart?
Sie waren immer, an den ganzen Einsatz, immer sehr zurückhaltend. Also es ist nicht so, dass sie auf uns gestürzt sind, so überhaupt nicht. Aber man hat auch sehr schnell gemerkt, für sie kommt jetzt Hoffnung, für sie kommt Hilfe. Das war für uns vielleicht das Schwierige, weil wir wussten, ja, wir sind noch nicht so viele Leute. Beim Erkunden sowieso nicht, dort haben wir auch noch nicht Material dabei. Und du hast wirklich so gespürt, so, sie wollen, dass du jetzt hier bist und sie brauchen uns auch. Das war sehr, sehr ein spezielles Gefühl. Und auch das zu wissen, dass wir die Ersten sind und eigentlich uns nicht mit anderen Teams schon absprechen können, was natürlich in einer späteren Phase permanent läuft, war schon war sehr eindrücklich. Ja. Und auch für mich, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt diese Funktion als stellvertretender Chef von Operationen, ich muss das jetzt einfach hinbringen. Mein Chef von Operationen, Oberst Sebastian Neuhaus, ein absolut Top-Mann, er war auch der Kommandant, oder ist der Kommandant von den Durchdienersoldaten, rückte mit der Staffel nach, also die kamen später als wir. Und ich hatte auch keine wirkliche Verbindung zu ihm. Ich könnte euch vorstellen, nach so einem Ereignis, das Mobilnetz, Internet etc. funktioniert alles nicht. Also die Kommunikationsfähigkeit war sehr beschränkt, mit Ausnahme vielleicht vom Satellitentelefon. Also ich konnte auch niemand fragen, wie müssen wir jetzt vorgehen. Aber wie gesagt, wir sind ausgebildet, alle Chefoperationen können das und es hat auch funktioniert. Ja.
An was liegt es, dass die Schweiz derart schnell ist?
Sicher unser Milizsystem, also das SKH, Schweizerische Korps von der Hilfe, ist ein Milizkorps, also wie in der Armee, wie in der Feuerwehr. Also wir sind, es hat verschiedene Fachgruppen, die sind alle rekrutiert, weil sie irgendetwas Spezielles können, wo dort einen Mehrwert bringt. Wir haben sehr kurze Entscheidungswege. Also bei uns muss nicht zum Beispiel das Parlament oder der Nationalrat einen solchen Einsatz absägen, sondern es ist der Delegierte der humanitären Hilfe mit seinem Stab und die haben sehr schnell entschieden. Was klar ist, bei einem Erdbeben zählt einfach jede Stunde. Das war ist sicher ein Riesenvorteil, dass wir sehr schnell sind, dass wir diese Prozesse auch immer wieder trainieren, sei es in Stabsübungen, aber auch in Trainings in den Trümmern. Und natürlich die Einsatzdistanz. Die Türkei ist nicht extrem weit weg für uns. Und es hat einfach alles, es hat alles gepasst. Also das ganze Instrument Rettungskette, das sind ja verschiedene Teile. Das ist die Swiss, Redoc, eben die Armee als ganz wichtiger Partner. Der Flughafen Zürich, der auch diese Abläufe kennt und trainiert, konnte so sehr schnell einsetzen. Ja. Aber ich denke, das ist schon Miliz Schweiz. Ja. Wie bei der Feuerwehr, wenn es losgeht, geht es los, weil wir das üben und alle dahinter stehen. Ja.
Also ihr kommt jetzt dort an, es ist Chaos, ihr habt erkundet, die erste Staffel kommt nach, jetzt könnt ihr helfen. Wie entscheidet man, das ist die ganze, eine Größe von der ganzen Schweiz, alles ist zerstört, wie entscheidet man, wo man hilft?
Ja, das ist schwierig. Das ist sicher die grösste Herausforderung. Es ist so, wir haben von der UNO, also INSERAC, so unser Dachverband, wenn man das so sagen kann, wo es Standards vorgibt. Also jedes zertifizierte Rettungsteam arbeitet nach den gleichen Standards. Die werden auch alle ein paar Jahre überprüft und reklassifiziert. Und am Anfang versucht man, grosse Sektoren zu bilden. Sektor A, B, C etc. Und weist diese Sektoren an einem Land zu oder einem Team zu. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass man versucht zu verhindern, also jetzt beispielsweise auf einer Schadenlage schon das vierte Team vorbeikommt. Also wir markieren die auch entsprechend. Aber am Anfang, so der erste Tag oder die ersten anderthalb Tage waren schon sehr schwierig. Ja? Also weil man konnte sich kaum retten, wo wollen wir retten gehen. So. Die Leute, vor allem, wo es hell wurde, kamen dann auch wirklich auf uns zu und «Hey, komm hier mit und hier ist mein Kind und da ist meine Mutter etc.» Und dort ist wirklich wichtig, dass man sehr ruhig bleibt, sagt «Hey, stopp, wir haben jetzt unseren Schadenplatz, den haben wir als sicher beurteilt. Es ist auch so, dass wir in manchen Gebäuden gar nicht reingehen konnten, weil es einfach schlicht zu gefährlich wäre.» Und es ist klar, die eigene Sicherheit ist das oberste Ziel für uns selber. Wir wollen alle gesund nach Hause kommen, was auch funktioniert hat zum Glück. Und das ist sehr schwierig. Also man muss wirklich versuchen zu priorisieren und herauszufinden, wo ist die grösste Möglichkeit, dass man Leben retten kann. Das hat viel mit Nachrichtenbeschaffung zu tun. Also man muss die Zivilbevölkerung befragen, hey, was war das für ein Gebäude, wie viele Leute sind dort drin, hast du vielleicht einen Gebäudeplan, kannst du mir einen Grundriss aufzeichnen? Dann ist natürlich die sprachliche Hürde. Von uns kann fast niemand Türkisch und Englisch funktioniert eigentlich nicht schlecht. Aber auch dort war es manchmal schwierig und dann hilft man sich mit Händen und Füßen und es geht immer irgendwie, es gibt immer eine Lösung, man kann jedes Problem lösen.
Und wie lokalisiert man die Menschen?
Genau, also dort gibt es verschiedene Mittel dazu. Einerseits eben die Befragung, also man fragt und es sind auch Leute gekommen und haben gesagt, hey, hier unten, da ist meine Cousine oder was auch immer. Am Anfang hat man die Leute auch gehört in den Trümmern drin, also man konnte teilweise auch mit ihnen sprechen. Und dann ist natürlich der Hund. Also unsere Rettungshunde, die vom Verein Redoc gestellt werden, die sind absolut top. Die Hunde sind wirklich, ohne Hunde würde es nicht funktionieren. Die können diese orten mit der Witterung und werden dann durch einen zweiten Hund auch bestätigt, je nachdem. Dann haben wir technische Geräte, Suchkameras, also Hochgeräte. Und wenn wir wirklich sicher sind, okay, jetzt ist wirklich die Chance hier, dass jemand lebt und das fast auch bestätigen kann, dann geht man an die Öffnungsarbeiten.
Wie ist das, wenn man Stimmen hört?
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Du stehst dort und denkst so, Scheiße, so wie in der Apokalypse irgendwie. Sehr speziell, auch das trainieren wir natürlich mit Figuranten und so, aber ja, es ist nicht das Gleiche wie im Übungsdorf. War sehr speziell, habe ich vorher so noch nie erlebt. Aber es gibt auch Hoffnung, weil man weiß, okay, ja, es ist noch Leben hier und das motiviert einen auch zusätzlich. Ja, aber man muss auch, also ich mache es so, schon auch versuchen, das nicht zu nahe an, an sich geraten zu lassen. Ja.
Also wenn man jetzt so eine Stimme hört, wie, dann wisst ihr, da lebt jemand. Und jetzt, wie entscheidet ihr, dass ihr dort wirklich helfen geht?
Ob es für uns sicher ist oder nicht. Man muss auch wissen, es gab auch immer wieder Nachbeben. Teilweise auch noch starke Nachbeben. Es ist noch schwierig zu sagen, wie lange die gehen. Vielleicht 2 Sekunden, 6 Sekunden. Ich hatte das Glück, dass ich in Albanien schon mal ein Nachbeben erlebt habe, dass ich wusste, wie es sich ungefähr anfühlt. Aber die Sicherheitsbeurteilung des Gebäudes ist eigentlich das Wichtigste. Für das haben wir auch noch Statiker dabei, dann unsere Schadenplatzberater mit dem Chef Rettung zusammen. Mit den Leuten wird das analysiert, diskutiert. Ist es sicher? Was können wir machen, dass es sicher wird? Mit technischen Massnahmen, sei es etwas zu unterstützen oder anzubinden, wie auch immer. Und wenn wir wirklich dahinter stehen können, jawohl, für uns ist das Risiko kalkulierbar, es gibt immer ein Restrisiko, ist ganz klar, dann gehen wir rein. Ja. Und ja, es gab auch Situationen, wo man das nicht machen konnte, weil es einfach zu gefährlich war. Und da muss man ja, versuchen, das dort den Betroffenen mitzuteilen. Ja. Und auch dort habe ich immer versucht, das nicht zu nahe an mich ranzulassen, sondern ich mache meinen Job. Und das andere ist, ganz salopp gesagt, nicht mein Problem. Ja.
Und wenn ihr jetzt entscheidet, ihr versucht zu helfen, wie lange dauern solche Aktionen?
Ja, das kann ganz schnell gehen. Ich glaube, die schnellste Rettung war die erste. Die ging vielleicht 30 Minuten oder so. Aber dort haben auch schon Locals schon mitgearbeitet. Es gab auch Rettungen, die dauerten 10, 12, 13 Stunden. Das ist auch ganz gut möglich. Es ist sehr schwierig vorauszusagen. Es kommt extrem darauf an, was man unterwegs noch antreffen wird, wie die Statik des Gebäudes ist, was man für Material benötigt. Aber grundsätzlich gehen die Rettungen sehr lange, ja.
Und dann spricht man mit dieser Person?
Ja, das versucht man auf jeden Fall. Irgendwann ist man dann relativ nahe bei der Person und dann selbstverständlich. Ja, dann spricht man mit der auch. Je nachdem kann die Person vielleicht auch etwas mithelfen, wenn sie nicht ganz eingeklemmt ist. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wie ist der Gesundheitszustand, ist er ansprechbar, hat er irgendwelche Verletzungsmuster, ist er eingeklemmt oder sie. Und das sind dann auch sehr wichtige Infos für unsere Ärzte und für die Rettungssanitäter, damit sie sich auch vorbereiten können. Ja.
Und wenn man jetzt entschieden wurde, eben man hilft, geht man dann wirklich bis zum Ende oder kann es auch passieren, dass man sagt, wir müssen abbrechen?
Das ist ganz gut möglich. Einerseits, weil vielleicht die Sicherheitslage sich verändert hat oder weil die verschütterte Person vielleicht in der Zwischenzeit verstorben ist. Ja, das gab es auch. Ja. Und das ist schon sehr hart. Ja. Auch für die Leute, welche wirklich stundenlang dran sind und diesen Erfolg wollen. Und dann kann es wirklich sein, dass es von der einen auf die andere Sekunde sieht, die Welt wieder anders aus. Ja.
Also wie geht man mit dem um, wenn man so eine Aktion abbrechen muss und die Mensch, du hast es gerade gesagt, man baut eine Beziehung auf. Nach 5 Stunden kommt man zum Schluss.
Es geht nicht.
Es geht nicht. Wie geht man damit um?
Emotional, also technisch ist es kein Problem. Man macht den Rückzug und retorbiert das Material. Emotional ist es schon schwierig. Es hat meistens ja auch Angehörige, vielleicht draußen oder irgendwo im Umfeld, mit welchen man auch Kontakt hat und sagt oder auch die Infos geholt hat. Ist natürlich für einen Retter ist es schon sehr blass. Oder? Wir Rettungssoldaten, das lernen wir schon in der RS. Wir wollen retten. Oder? Wir wollen nicht bergen, wir wollen retten. Und wenn es dann nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, geht das immer sehr nahe. Ja? Aber das ist ganz wichtig und das hatten wir auch in der Türkei die eine oder andere Situation. Man muss sich aber auch ganz klar bewusst sein, wir sind nicht Gott und wir können es nicht steuern. Wir können es versuchen, dass es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann ist es so. Da muss man das akzeptieren können, aber es ist schwierig. Viel hat dann auch mit der Führung zu tun. Man muss dann auch mit den Leuten sprechen, das diskutieren. Es gab eine Situation, wo dann auch der Chef von Operationen kam und wirklich vor uns gestanden ist und hat gesagt, hey, ihr habt alles versucht und ja, es ging einfach nicht. Und so ist es. Und dann geht es weiter und beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Ja.
Also dieser Einsatz, wie lange warst du dort?
8 Tage. Also.
Das kommt mir vor, also das war wie eine Achterbahn, war schon emotional.
Ja, absolut. Also es gab, ich sage das immer wieder, man kann vielleicht jemanden retten und dann ist man im absoluten Himmel und denkt, oh, etwas Schöneres gibt es nicht. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als man jemanden retten kann und den Leuten helfen kann. Und dann kann es sein, dass eine, zwei oder ein paar Minuten später jemand verstorben ist, weil man zu spät war, und dann ist man wieder am Tiefpunkt. Ja. Und so geht das eigentlich permanent. Ja. Also die emotionale Belastung geht von absoluten Glücksgefühlen bis zur völligen Verzweiflung auf und ab. Ich sage immer, in der Feuerwehr ist das auch so. Oder? Wenn ich in der Feuerwehr an einen Verkehrsunfall komme zum Beispiel, kann es das auch geben, aber dort ist es zeitlich sehr begrenzt. Dann ist es vielleicht nach zwei, drei Stunden, so ist der Einsatz beendet. Jetzt in einem Erdbebeneinsatz kann es bis zu 10 Tage dauern. Und das ist schon eine grosse Belastung. Aber man muss sich das bewusst sein. Also, wenn man das Gefühl hat, es wird einfach in einem Einsatz, dann ist man am falschen Ort. Man muss sich das auch ganz klar für sich selber ausmachen, kann ich den Einsatz leisten oder nicht? Will ich mitgehen oder nicht? Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir das überlegt. Bin ich in der Verfassung? Habe ich Zeit? Ja, konnte ich mit Ja beantworten. Also ging ich auch. Und das muss unbedingt jeder machen. Das ist sehr wichtig. Alle Leute haben Hochs und Tiefs. Ich hatte viele Hochs, ich hatte auch Tiefs. Das Gute ist, dass die nicht immer gleichzeitig sind mit den Kameraden. So kann man sich auch gegenseitig unterstützen und miteinander sprechen. Und das hilft schon sehr viel. Ja.
Also wie wichtig ist die Kameradschaft?
Das ist das Wichtigste. Ohne Kameradschaft geht nichts. Man ist in einem Krisengebiet. Es ist nicht ungefährlich. Also ich hatte nie Angst, überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht, wie wir hin am Sonntag irgendwo spazieren gehen. Die Kameradschaft ist extrem wichtig. Einerseits, man muss einander vertrauen. Man ist vielleicht zusammen in einem Loch oder zusammen etwas am Entscheiden, wie auch immer. Und man spricht auch zusammen. Man ist auch zusammen im Zelt. Man lebt 24 auf 24 Stunden miteinander. Und da ist die Kameradschaft das Wichtigste. Ohne das geht überhaupt nichts. Ja. Und das Gute bei uns ist, wir kennen uns grundsätzlich. Nicht alle. Aber wir sind auch so ein kleiner, harter Kern, den man lange schon ewig kennt. Und mit diesen Jungs würde ich in jeden Einsatz gehen. Ja.
Was war so emotional ein Tiefpunkt?
Ja, es gab am ersten, zweiten Tag gab es eine Situation, wo eine Frau war eingeklemmt mit dem Arm, gar nicht so schlimm. Aber wir hatten dann am Anfang das Material noch nicht und sie hat auch noch gelebt und wir haben auch mit ihr sprechen können. Und das Material ist dann später eingetroffen oder ist dann gekommen und dann ist sie verstorben in der Zwischenzeit. Und so das... Ja, der Gedanke so, was hätten wir machen können, dass wir schneller gewesen wären und sie vielleicht retten konnten, das war schon sehr ein Tiefpunkt. Aber auch dort, es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Und eigentlich immer, wenn jemand verstorben ist, ja, das ist schon schwierig, ja. Aber da muss man einfach weitergehen, ja.
Eben, du hast gesagt, man überlegt sich dann, was hätte man tun können. Wie wichtig ist diese Aufarbeitung? Macht man das direkt im Moment oder ist das etwas, was man dann zu einem späten Zeitpunkt macht?
Hat verschiedene Möglichkeiten. Also, was man eigentlich immer macht, eine Schicht geht grundsätzlich 12 Stunden. Nach 12 Stunden kommt das nächste Team. Wir lösen uns immer ab. Wir haben Team Alpha, Team Bravo. Und wenn eigentlich die Schicht durch ist, wird das auch nachbesprochen. Man macht ein After-Action-Review. Und wie sonst in der Armee, man diskutiert, hey, was war gut, was war weniger gut, auch technisch, auch taktisch, auch psychisch, was können wir verbessern, damit man jeden Tag besser wird. Weil durch die lange Dauer des Einsatzes nimmt logischerweise auch die körperliche Fähigkeit ab, die Konzentration und so. Es ist wichtig, dass man immer versucht, die Lernkurve oder die Pace oben zu halten. Und dann ist klar, im Nachgang nach einem Einsatz gibt es dann riesengroße Auswertungen, auch technische Auswertungen, aber auch die ganze psychologische Nachbearbeitung. Aber es ist sehr wichtig, ja, also wirklich auch vor Ort unbedingt besprechen. Ich hatte auch das Glück, dass ich mit einem wirklich guten Freund im Zelt war und wir haben auch manchmal am Abend, es war auch morgen, einfach wenn wir schlafen gingen, auch zusammen gesprochen, hey, was war jetzt für dich heute super toll, was beschäftigt dich, etc. Das ist sehr wichtig. Ja. Ohne das geht es nicht, weil schlussendlich sind alles Menschen, die haben alle Emotionen und Roboter gibt es zum Glück nicht oder noch nicht. Und aus diesem Grund ist das sehr wichtig. Ja.
Ihr musstet auch Amputationen durchführen?
Genau, es gab eine solche Situation, stand ja auch in der Presse. Ich selber war nicht bei der Amputation direkt im Stollen. Es gehört auch dazu. Auch das ist eine Möglichkeit. Natürlich, das ist sicher nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber schlussendlich, die Person hat überlebt, der lebt, der junge Mann. Es geht ihm gut und das ist das Einzige, was zählt. Ja.
Wie reagieren die Menschen, die man rettet in solchen Momenten? Also wie spürt man die? Haben die Überlebenswille? Haben die, oder wenn man, ich stelle mir jetzt vor, wenn man jemandem sagen muss, wir müssen hier jetzt den Arm abtrennen.
Also das ist etwas, was ich festgestellt habe, auch schon in der Feuerwehr, die haben einen riesen Überlebenswillen. Und wenn man sich vorstellt, wir kommen sicher später noch darauf zurück, die zweite Beibrettung nach über 106 Stunden, ja, wenn man sich vorstellt, du bist 100 Stunden irgendwo eingesperrt und weißt nicht, überlebe ich das oder nicht und du gibst nicht auf, das ist schon sehr eindrücklich. Ja. Sonst bei der ersten Lebensrettung, wo ich unmittelbar dabei war, die Person war nicht perfekt ansprechbar, auch vom Verletzungsgrad her, da ist es noch schwierig zu sagen, wie sie reagiert hätte. Aber auch dort, auch sie hat gemerkt, es kommt jetzt gut und ich werde gerettet und hat nicht aufgegeben. Ja, das ist schon sehr eindrücklich. Es gab auch Rettungen, welche die Person völlig unverletzt waren, ja, rausgekommen sind und ja, kerngesund sind. Es gibt wirklich alles. Ja. Aber der Überlebenswille, glaube ich, ist schon riesig von den Menschen. Ja. Und daher staune ich manchmal auch bei mir selber, wie schnell wir eigentlich jammern, dass es uns schlecht geht. Das geht uns nicht schlecht hier, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Ja.
Du hast die Babyrettung angesprochen. Das war ja sicher ein Höhepunkt. Das ging auch weltweit. In den Medien wurden diese Bilder gezeigt, ein Foto, das du gemacht hast. Ich denke, wir zeigen zuerst unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einige Eindrücke von dieser Babyrettung. Also ich habe dieses Baby gerettet. Erzähl, wie das abgegangen ist.
Ja, das war Tag 5, glaube ich. Wir sind da Straßenzug abgefahren, haben wirklich versucht, noch Gebäude zu finden, welche stark beschädigt sind. Aber auch mit der Bevölkerung zu schauen, gibt es wo noch Handlungsbedarf, wo könnten wir noch unterstützen. Und ich weiß nicht mehr, vielleicht 2-3 Stunden war ich unterwegs. Und hatte nicht wirklich etwas gefunden. Es war auch nicht so ein stark beschädigtes Gebiet, muss man sagen. Eher sehr kleine Häuser. Und dann eigentlich, ja, für mich heute immer noch völliger Zufall, kam ein Polizist auf uns zu und hat gesagt, ja, da hinten ist noch ein Gebäude, dort sind noch lebende Personen drin. Und ich habe mir das so gedacht und mit meinem besten Freund, mit Fabian Niederberger, diskutiert so, hey, es ist über 90 Stunden her, es ist ja fast nicht möglich. Man sagt eigentlich, dass so die Überlebenschance nach 72 Stunden auf rund 25% runterfällt. Und nichtsdestotrotz, wir gingen vor Ort, vor allem mit den Hunden, und haben die Hunde auch in die Trümmer geschickt und tatsächlich die haben auch angezeigt. Also haben wir eigentlich gemerkt, ja, es könnte tatsächlich möglich sein. Wir hatten dann mit einem Angehörigen gesprochen oder ein Nachbar, ich weiß nicht genau, was er war, und er hat eben erzählt, sei eine Mutter, sei drin, ein ganz kleines Baby, ihr Ehemann und ich glaube noch zwei junge Jungs, welche dort vermisst sind. Dann ging es eigentlich relativ schnell. Wir haben die Leute bestellt von der Base of Operation, auch alles Material. Und die beiden Chefrettungen haben dort angefangen mit Öffnen, also sprich mit den Löchern zu machen, mit Abbauhammer und wirklich gingen all in, kann man sagen. Haben alles versucht und dann ja, tatsächlich nach 106 Stunden ja, ist dieses 2,5-monatige Baby eigentlich völlig unverletzt konnte gerettet werden. Ja, das war schon sehr krass. Ja.
Was ging da in euch vor?
Ich habe wirklich vorher, bis die Rettung gemacht wurde, immer gedacht, hoffentlich klappt das. Oder? Es waren wirklich ein paar harte Tage, welche zurückgelegen sind. Ich habe gedacht, hey, das wäre jetzt wirklich einfach perfekt, wenn wir diese Familien retten können. Und als dann das Baby nach oben von Martin Henny und seinen Leuten nach oben gebracht wurde und das dort, ich habe es so vor mir gesehen und es hat geweint und ja, und dann weint man auch. Ja. Also das sind krasse Emotionen. Ich sage das auch immer meiner Tochter und kann ich das auch sagen. Ich war logischerweise bei der Geburt dabei von meiner Tochter und es waren ganz ähnliche, wenn nicht noch fast intensivere Emotionen dort. Das war wirklich sehr eindrücklich. Ja. Aber auch dort, die Leute wirklich top, haben sehr ruhig gearbeitet, trotz der Euphorie, trotz der Motivation, welche man hat, trotzdem Adrenalin. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man keine Fehler macht, die Sicherheitsvorschriften einhält, und das haben sie wirklich toll gemacht. Ja. Und dann war es so, wir wussten auch, dass die Mutter noch drin ist und dass sie auch lebt. Und dann war es eigentlich allen sehr wichtig, dass dieses Baby, es war eine syrische Flüchtlingsfamilie, nicht ein Waisenkind wird. Und man hat wirklich noch einmal alles gegeben, damit die Mutter gerettet werden kann. Es hat auch funktioniert. Rund eine Stunde, anderthalb Stunden später wurde dann auch die Mutter gerettet. Ja, die waren ein bisschen verletzt, nicht so schlimm eigentlich. Aber ja, das war eigentlich das perfekte Happy End, kann man sagen. Also diese Wunderrettung, wie man die nennen will. Ja.
Ja. Hat man nach dem Einsatz noch Kontakt mit diesen Leuten?
Nein, eigentlich nicht. Man weiß auch nicht sehr viel von ihnen. Vielleicht weiß man einen Namen, vielleicht ein Alter. In diesem konkreten Fall war es auch so, dass das Baby und die Mutter gingen in verschiedene Spitäler. Und wir haben das erst ein bisschen später erfahren, dass sie rund 2 Monate getrennt waren. Also die Mutter hat eigentlich am Anfang gar nicht gewusst, dass ihr Baby lebt. Und durch einen DNA-Test wurden die dann zusammengeführt. Es wurde dann auch in der deutschen Presse, also im Bild, vor allem findest du auf YouTube, wurde auch diese Zusammenkunft gezeigt. Und das war auch für die Leute vor Ort und ich glaube für uns alle, für das ganze Team, schon sehr wichtig zu wissen, okay, jetzt ist wirklich das Baby wieder bei ihrer Mutter. Und das ist so. Sonst Kontakt? Nein, eigentlich nicht. Es gab einen Fall von einer jungen Dame, welche gerettet wurde, vom Team Alpha, welche später noch seine Videobotschaft geschickt hat. Aber sonst eigentlich nicht. Nein, das ist auch, also auch für mich persönlich, das ist auch okay so. Man muss es auch mal abschließen und ja, nach vorne schauen.
Du hast bei der Schilderung dieser Babyrettung den Zufall erwähnt mit diesem Polizisten. Hast du Sachen erlebt jetzt in diesem Einsatz, wo du sagst, das ist nicht logisch oder da ist höhere Macht im Spiel?
Ja, es gab schon solche Momente. Also ich bin weder abergläubisch, ich bin auch nicht religiös, so überhaupt nicht. Aber manchmal habe ich schon gedacht, irgendwie etwas hat jetzt irgendwie funktioniert, dass es so ist. Also es gab auch so Situationen mit Haustieren, also beispielsweise ein Vogel, welcher immer wieder an der gleichen Stelle landete und dort unten dran sein Besitzer war. Oder Katzen, welche in die Gebäude, immer an den gleichen Orten rein und raus ging. Ich denke schon, die Tiere irgendwie, die spüren das. Und auch bei dieser Babyrettung, ja, wir hatten vor ein paar Jahren sind 2 sehr gute Kameraden von uns verstorben, welche auch in der Rettungskette waren. Und der eine davon, eigentlich unser Ausbilder früher in der Armee. Und manchmal habe ich so gedacht, und wie gesagt, ich bin nicht abergläubisch, gar nicht, habe ich so gedacht, ja, vielleicht hatten doch andere Kräfte noch ihre Finger im Spiel. Ja, es ist möglich. Ja. Ich schließe das nicht aus. Ja.
Also am Ende dieses Einsatzes ging es zurück nach Zürich und der Empfang war ja auch etwas ganz Besonderes auf dem Flughafen in Kloten. Und ich denke, wir schauen hier auch gerade ein paar Bilder von diesem Empfang an. Wie fühlt es sich an, wenn einem 500 oder 1000 Leute begrüßen auf dem Flughafen, wenn man hier die Wasserfontänen sieht, die für einen gemacht haben? Wie fühlt man sich da?
Ja, sehr ein schönes Gefühl. Also, wir gingen einen Tag vorher gingen wir schon nach Adana zurück, konnten dort auch übernachten, so in einem Schulhaus und normal Nachtessen, hatten auch viele Nachbesprechungen. Und man war ich nur noch müde und wollte, will einfach nach Hause. Dann kam wieder das mit dem Fliegen, also mit meiner Flugangst. Aber so das erste positive Gefühl so von der Heimreise war in Adana, als ich so das Swiss-Flugzeug gesehen habe auf dem Rollfeld und das Schweizer Kreuz. Dort wusste ich irgendwie so, okay, jetzt kommt alles gut. Und der Heimflug, der ging sehr schnell. Wir haben super gegessen und das war wirklich tiptoppe Zeit. Ja, und dann ist man so im Landeanflug in Zürich und denkt so, okay, ja, jetzt wird man dann in den nächsten Minuten seine Liebsten sehen, Familie, Freunde und so. Und dann plötzlich kommt dieser Wasserwerfer da von der Flughafenfeuerwehr Zürich. Riesen Dank, es war wirklich mega cool. Also man muss sagen, im Flugzeug drin sieht man eigentlich nicht so viel. Es ist dann einfach nass draußen. Aber dann auf den Aufnahmen, es war wirklich, ja, sehr cool. Wir sind ausgestiegen, es war auch ein bisschen Presse dort, aber noch das Gruppenfoto gemacht und dann gingen wir zum Rega-Center, wo unser Mobilisierungs- und Demo-Platz ist. Dann ging das Tor auf und dort sind die Familien und Vorgesetzten und alle Leute, welche da gekommen sind. Und das war ja extrem schön. Ja. Also mir ist das sehr nahe gegangen. Ich war zwar wirklich todmüde, wollte eigentlich nur noch nach Hause. Aber dann ist man dort ja, und dann gab es noch Ansprachen und mega cool. Und wir haben noch gegessen und natürlich auch mal ein Bier getrunken. Das erste nach 8 Tagen war auch nicht so schlecht. Ja, und dann war das fertig. Dann ging man nach draußen. Also jeder ging nach Hause. Bei mir sind noch die Eltern gekommen, waren mit dem Zug unterwegs. Und draußen standen wirklich, ich weiß nicht, wie viele 100 Leute von also Türken, der türkischen Community. Und das war schon mega cool. Ja. Also wirklich, ich hatte das auch schon in Albanien, eigentlich diese Wertschätzung gespürt, aber in der Türkei noch viel mehr. Das ist sehr eindrücklich. Ja. Selbst in der Türkei hatten wir Situationen, wo uns betroffene Leute einfach trinken und Orangen und Biskuit gegeben haben, obwohl sie selber gar nichts haben. Und ich denke, ich muss so krass, Mann, du musst mir nichts geben. Ich habe alles hier. Ich lebe hier im absoluten Überfluss in der Schweiz. Wenn ich etwas will, kaufe ich es einfach. Du hast nichts und du gibst mir das noch. Und am Schluss kommst du uns noch Danke sagen. Das ist sehr schön. Ja. Das tut schon gut. Ja.
Du wurdest auch auf der Straße nachher noch angesprochen.
Ja, es gab in Biel ein paar Szenen, das weiß ich nicht mehr, 2 Wochen später, so, waren in Biel, waren so, ich glaube, von einem türkischen Verein, welche da Geld gesammelt haben für ihre Landsleute. Und da ist einer gekommen und hat gesagt, komm schnell mit und so. Und ich war mit der Tochter unterwegs am Einkaufen, kam nicht so draus, was der von mir will, und ging dann mit. Und dann hat er irgendetwas auf Türkisch erzählt und dann sind alle die Frauen gekommen und haben gesagt, ja, wir kennen dich, du warst doch in der Zeitung und so, Blicktitelseite, aha, okay, ja. Ja, ist schon sehr schön. Ja, ich hatte auch Kollegen von mir, bei Pirmin kam man auch von seinem Dorf, einfach türkische Staatsangehörige am Abend zu ihm, haben geläutet und ja, einfach Danke gesagt und so. Das tut schon gut. Also wir brauchen das nicht um. Also es ist nicht so, dass wir das erwarten, ganz und gar nicht. Das ist einfach unser Job. Aber es ist schon sehr schön, ja.
Ja. Wir haben es vorher schon etwas angesprochen, dass man auch Lehren ziehen muss. Sie macht das direkt auch im Einsatz, aber im Nachgang analysiert man ja so einen Einsatz. Was sind die wichtigsten Lehren, die du oder die ihr daraus gezogen habt?
Ich kann nur von meinen persönlichen Lehren sprechen. Ich war bei der großen Schlussbesprechung nicht da, weil ich in den Ferien war. Ich habe so verschiedene große Lehren. Ein Teil ist sicher, wir sind da von der Armee rekrutiert. Wir sind von der Armee ausgebildet, jetzt bei uns im Lehrverband Genierettung, welche das Personal stellt, die Ausbildungsinfrastruktur. Und dort kann ich wirklich sagen, wir sind gut ausgebildet. Also das, was wir schon in der Offizierschule gelernt haben, das funktioniert. Es funktioniert. Natürlich, es gibt immer Sachen zum Optimieren, aber ich kann mit einem guten Gewissen sagen, wir sind gut ausgebildet. Das definitiv. Für mich eine grosse Lehre, auch für mich persönlich, ist, man muss auch zu sich selber schauen. Es ist auch als Vorgesetzter sehr wichtig, dass man selber genug, ja, es klingt ganz doof, genug trinkt, genug schläft, genug isst, auch vielleicht mal versucht zu entspannen. Nur so kann man einen klaren Blick behalten. Auch eine interessante Lehre ist für mich, wie führst du, wenn du einfach keine Mittel hast, sei das elektronisch oder digital, wie auch immer. Das sind die 3 Produkte der Führung. Bei uns im WK, im Rettungsbad 2 oder insbesondere auch in der Tertiv 2 wird das uns regelmäßig reingehämmert. Manchmal habe ich mir gedacht, ja, 3 Produkte der Führung ist okay. Ich kann aber jetzt mit grösster Überzeugung sagen, es funktioniert.
Also ihr habt mit Papier geführt?
Wir haben mit Papier geführt. Grösster Teil, was braucht man, dass man führen kann? Man braucht eine Karte, also eine Lagekarte. Man muss wissen, wo sind meine Leute, wo ist der Einsatzraum, wo ist das Camp. Es benötigt eine Statusübersicht, in welcher Form die auch ist. Aber man muss wissen, wie geht es unseren Leuten, wie ist das Material einsatzbereit, wie sieht die Logistik aus. Und schon am Ende braucht es eine Synchromatik oder einen Zeitplan, wo man sieht, wie lange dauert die Aktion und was machen wir, wenn was passiert. Und ich versuche das auch im Berufsleben so umzusetzen. Mit diesen 3 Produkten kann man arbeiten. Viel mehr braucht es eigentlich nicht. Ebenfalls eine Lehre ist, wir in der Armee, und das ist jetzt vielleicht ein der kritische Punkt, wir müssen auch anfangen, wieder richtig zu üben, richtig zu trainieren, und zwar für den Ernsteinsatz. Ich habe nichts gegen E-Learning und LMS und was auch immer, das ist sicher alles super, aber nur mit dem funktioniert es nicht. Wir müssen auch wieder bereit sein, lange Übungen zu machen, nach 12 Stunden, das schafft jetzt jeder. Vielleicht müssen wir auch mal 3, 4, 5 Tage üben. Ist halt in den Wiederholungskursen schwierig teilweise, weil wir ja fast eine Woche nur Material hin und her transportieren mit Mattfassung und WEMA. Also es bleibt sehr wenig Ausbildungszeit übrig. Teilweise, nicht immer. Man ist auch teilweise sehr viel fremdgesteuert mit irgendwelchen Spezialaufträgen und die Ausbildungszeit wird so verkürzt. Also wir müssen unbedingt anfangen, lange Übungen zu machen, realitätsnahe Übungen. Wir müssen aufhören, unsere Leute zu schonen beim Trainieren, weil im Einsatz geht das auch nicht. Wir müssen auch wieder üben, draußen leben zu können. Und zwar sei das mit Biwaks, mit Übungen, welche in der Nacht sind, welche bei Schneefall sind, weil ich habe mal gelernt, in der Offizierschule hat mir mal ein Klassenlehrer gesagt, übe, wie du kämpfst. Und das ist einfach so. Ja. Das ist sicher nicht nur bei uns bei den Rettungstruppen so, auch grundsätzlich in der Armee. Wir wollen ja unsere Verteidigungsfähigkeit sicherstellen und das müssen wir unbedingt machen. Ja. Und zwar nur uns auf das Wesentliche konzentrieren, alles andere, was nicht wichtig ist, einfach streichen und einfach unseren Hauptauftrag zu trainieren. Ja. Und dort sehe ich schon noch Potenzial. Ja. Und wir können das auch von unseren Leuten erwarten, weil sie können das, sie wollen das auch. Sie wollen nicht verhätschelt werden. Sie wollen, dass sie hart üben können, weil im Einsatz, das geht nicht ohne, es ist nicht möglich. Das sind so die grossen Punkte. Und so das Fazit von meinen Lehren ist, es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich gelohnt, dass die Schweiz ein solch tolles Einsatzmittel hat mit der Rettungskette, also mit der ganzen humanitären Hilfe. Es gibt auch andere Bereiche, welche super sind. Die Schweiz kann das. Die Schweiz ist das wohl humanitärste Land, welches es gibt. Und ich hoffe, dass es immer so bleibt. Ich hoffe, dass die Politik auch immer so sieht und die Mittel dazu auch zur Verfügung stellt. Jetzt können wir sagen, 11 Menschen haben ein neues Leben erhalten, dadurch die Schweiz so ein System hat. Ja, und zu dem müssen wir Sorge tragen, unbedingt.
Im Vorgespräch hast du noch eine weitere Lehre angesprochen, die körperliche Fitness. Wie wichtig ist das?
Ja, die ist sehr wichtig. Ja. Ich musste auch etwa 34 Jahre alt werden, zu merken, dass Sport eigentlich noch toll ist. Ich habe selber gemerkt, so nach 2, 3 Tagen, am Anfang habe ich auch nicht so viel geschlafen, logischerweise. Es ist für den Körper eine Riesenbelastung. Also man hat auch schweres Material, welches man tragen muss und schwere Ausrüstung und so. Und ich merke selber, seit ich viel Sport mache, sei es im Rennvelo oder im Crossfit, dass es einem besser geht, auch mental natürlich auch. Und auch dort, also wir müssen unbedingt fit sein. Können wir wirklich glauben, wenn ihr 8, 9 Tage im Einsatz sind und körperlich nicht fit sind, ihr übersteht das nicht. Das ist schwierig. Ihr schlaft im Zelt auf einem harten Boden, es ist kalt, es schneit, was auch immer für Witterungseinflüsse sind. Und das geht nur mit Training. Auch dort habe ich manchmal das Gefühl in der Armee, dass wir, wir machen da diesen Fit-Check, oder wie der heisst, und dann ist dann schon mal gut. Vielleicht kann man auch wieder mal Sturmgewehr tonen und so. Hat man vorher auch gemacht, hat auch gut funktioniert. Und ja, schlussendlich jeder selber, also jeder, der dort Mitglied ist, muss auch schauen, dass er fit ist. Ja, es geht nicht an, es ist nicht möglich.
General Guizot hat gesagt, ein schwacher Körper befiehlt, ein starker Körper gehorcht. Also es geht genau in diese Richtung.
Das ist so, ja, genau.
Wie hat dieser Einsatz dein Leben verändert oder deine Sicht auf das Leben?
Es ist noch spannend. Meine ehemaligen Arbeitskollegen, Kollegen haben mir gesagt, du bist freundlicher geworden, seit du zurück bist. Das hat mich noch so noch beschäftigt. Ich habe gedacht, war ich vorher nicht freundlich. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich ein paar Sachen vielleicht etwas gelassener sehe. Ich versuche, mich weniger schnell aufzuregen als vorher. Es ist aber auch ganz wichtig, man kann nicht die Probleme von dort mit diesen von hier vergleichen. Oder? Also wenn jetzt, ich komme wieder auf meinen Beruf vorher zurück, als ich noch bei der Gemeinde war als Bauverwalter, wenn dort einer anruft und sagt, dass dem Nachbar seine Hecke jetzt zu weit drüber wächst, ja, dann ist es halt für ihn ein Riesenproblem. Ich könnte jetzt sagen, was, es ist mir egal, in der Türkei hat es Leute, die haben keine Wohnung mehr. Oder? Das ist sehr schwierig, das kann man nicht. Das darf man nicht machen. Aber trotzdem, es hat so Sachen, welche mich ja, vielleicht das Leben ein bisschen anders anschauen lassen. Ich habe beispielsweise Freude, kann ich einfach den Wasserhahn aufdrehen und Wasser trinken. Und ich weiß, es ist top gesund, mir kann nichts passieren. Ich zahle vielleicht auch ein bisschen lieber als vorher Steuern und Versicherungen. Der Staat schaut hier zu uns, zu mir. Wenn mir etwas passiert, wenn mein Haus kaputt wäre, kommt der Staat mir helfen. Solche Sachen schätze ich sehr und einfach das freie Leben, welches wir hier haben. Wir können jederzeit unsere Meinung sagen, wir dürfen unsere Hand erheben, wenn wir nicht einverstanden sind. Das ist nicht in allen Ländern auf dieser Welt leider so und das hilft sicher. Ja. Und so global kann man sagen, einfach so zu wissen, dass man den Menschen helfen will und helfen kann, finde ich sehr wichtig. Das habe ich manchmal das Gefühl, ist in der Schweiz ein bisschen verloren gegangen. Man sieht es ja immer wieder, dass irgendwo etwas passiert und alle machen zwar eine coole Leser-Reporter-Story, aber ja, niemand hilft. Und ich denke, das beschäftigt mich dann schon ein bisschen.
Du gibst ja auch beeindruckende Referate über deine Erfahrungen. Wenn dich jetzt jemand buchen möchte, wo kann er dich erreichen?
Ja, am besten über LinkedIn.
Christoph Scholl, Christoph mit PH geschrieben.
PH, genau.
Die letzte Frage, die ich habe, die stelle ich allen meinen Gästen. Wenn du einen Wunsch an den CDA hättest, was würdest du dem Chef der Armee sagen?
Ich würde ihm sagen, dass er Sorge haben soll zur Miliz. Die Miliz ist das Wichtigste, was wir in der Armee haben. Das ist nicht gegen das Berufspersonal, überhaupt nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man das vielleicht ein bisschen vergisst, teilweise. Unbedingt Sorge haben zur Miliz und dass wir wirklich die Grundlagen und auch die Mittel dazu bekommen, um wirklich wieder richtig und hart trainieren zu können. Ja. Aber er macht das aus meiner Sicht sehr gut, ja.
Herzlichen Dank, Christoph Scholl. Herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ich wünsche dir alles Gute in deinem weiteren Leben, sei es im Beruf, aber auch in deiner Miliz-Armee-Tätigkeit. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Merci.